Moin Lukas heißt es normalerweise an dieser Stelle immer. Lukas ist aber heute wieder nur aus der Ferne zugeschaltet. Es war mal wieder eine kleine Schwierigkeit, einen Termin gemeinsam zu finden. Letzte Woche haben wir es einfach, ist einfach ausgefallen. Es ist ein Skandal von unserer Seite, den wir auch nicht entschuldigen können oder auch irgendwelche Ausredungen. Wir haben keine parat. Deswegen heute nochmal das Frage-Antwort-Spiel. Lukas hat mir digital ein paar Fragen zukommen lassen. Die haue ich hier gleich nach dem Intro euch um die Ohren und ich werde dann darauf eingehen, Stück für Stück, Frage für Frage. Und dann ist das auch erstmal die letzte Folge vor der Sommerpause. Wir haben es in der anderen Folge schon mal erwähnt. Wir wollen ein bisschen das Format ändern, dadurch, dass sich unsere Lebensumstände und mit unseren meine ich vor allem die von Lukas geändert haben. Nachwuchs ist da, Zeit weniger da, beziehungsweise vor allem die Flexibilität. Und deswegen wollen wir wahrscheinlich in Zukunft dann Themen behandeln, die ein bisschen tagesunabhängiger sind. Das heißt, wir schnappen uns da vielleicht mal das ein oder andere größere Thema und arbeiten das vernünftig auf, wo es nicht darauf ankommt, wie wurde am Wochenende gespielt oder was letzte Woche unter der Woche in der Champions League passiert etc. pp. Das können wir natürlich immer noch einfließen lassen, wenn wir mal relativ zeitnah die Folgen auch ausstrahlen können und aufnehmen können. Aber alles andere, das werdet ihr spätestens, wenn wir wieder da sind, auch merken, dass sich das Format ein bisschen geändert hat. Jetzt kommt erstmal das Intro und dann kommt Lukas in die Folge reingeslidet, wie das Spider-Man-Meme von früher mit der Hand hinterm Kopf. OGs, wer es noch kennt. Ansonsten googelt das bitte jetzt sofort. Couch Capitanos, ich habe es leider gerade nicht parat, welche Folge das ist, aber bevor ich jetzt hier euch in das Intro jage, haue ich das nochmal schnell in die Tasten und gucke, welche Folge es ist. Und es müsste Folge 74? Ihr werdet es sehen. Ihr werdet es sehen. Hier kommt das Intro. Tschüss.
Moin zusammen. Ihr kennt es, ihr schätzt es. Wir haben es letzte Woche schon so gehandhabt und machen es auch diese Woche wieder so. Und dann ist auch erstmal Sommerpause. Wir hatten es schon angekündigt. Ich habe zwei, drei Fragen vorbereitet, die ich Lutz mal wieder über den Zaun werfe. Vielleicht beantwortet er sie ja dieses Mal auch akkurat. Ich erinnere mich, dass ich letztes Mal beispielsweise explizit nach einer Ergebniswette auf das Spiel Köln gegen Kaiserslautern gefragt habe. Hat er gepflegt, ignoriert und einfach nur gesagt, wir gewinnen das irgendwie. Mal gucken, ob er dieses Mal die Lauscher richtig aufsperrt. Es ist viel passiert in dieser Woche seit der letzten Folge unter anderem, und damit möchte ich gerne anfangen, lieber Lutz, haben wir eine Relegation zwischen Heidenheim und Elversberg gesehen. Und wir haben im Vorfeld dazu geschrieben und gesagt, das wird mit Sicherheit die langweiligste und unspektakulärste Relegation der Bundesliga-Historie. Dann haben wir uns nochmal die Bundesliga-Historie reingezogen, was so an Relegationen stattgefunden hat, und befunden, dass alles, was Wolfsburg oder Hoffenheimer Beteiligung hatte, doch durchaus auch schon sehr wenig spektakulär war. Und wir wurden Lügen gestraft. Dieses Hinspiel war richtig, richtig gut. Und dementsprechend meine Frage, lieber Lutz, was ist denn jetzt eigentlich geiler? Und die ist so halb ernst gemeint, das Champions-League-Finale zwischen PSG und Inter oder doch diese Relegation zwischen Heidenheim und Elversberg? Denn das, was da qualitativ auf dem Platz gelaufen ist, da muss man ja schon fast sagen, hoffentlich schafft Elversberg das. Heidenheim hat überraschenderweise, wenn man die Saison betrachtet, ein bisschen was mehr gezeigt als erwartet. Aber gerade Elversberg hat richtig Spaß gebracht. Du hast das Spiel gesehen. Sag was dazu. Wie fandest du es und was glaubst du auch, wie das Rückspiel werden wird?
Buongiorno, Lukas, und danke für die Fragen. Es ist die Folge 75. Ich habe es eben im Intro verkackt und 74 gesagt. Völliger Mumpitz. 75, ein Jubiläum, ein rundes Ding quasi. Und ja, Elversberg gegen Heidenheim war fußballerisch eins der schönsten Spiele, die ich dieses Jahr gesehen habe, muss ich ganz ehrlich sagen. Wir gucken viel Fußball, mal in der Konferenz, mal gucken wir die Einzelspiele, aber wir gucken dann über so eine Saison betrachtet doch schon relativ viel Fußball. Und das hat richtig Bock gemacht. Vor allem im Vorfeld, du hast es schon gesagt, wir haben uns eigentlich vorgestellt, dass es so ein richtig müder, langweiliger Kick wird, weil Heidenheim dieses Jahr wirklich am Straucheln. Da hätte man nicht erwartet, dass die da irgendwas entgegenzusetzen haben. Und die erste Hälfte von Elversberg, das war wirklich wie aus einem Guss. Das hat richtig, richtig Spaß gemacht, das zu sehen. Heidenheim gehörte dann die zweite Halbzeit, die schlagen eigentlich mehr oder weniger aus dem Nichts zu und sind dann richtig im Spiel. Und Elversberg, da hatte man noch das Gefühl, dann hinten raus, die waren richtig platt und konnten dann nicht mehr viel reinwerfen in die Waagschale. Am Ende natürlich mit 2-2 trotzdem ein gutes Ergebnis auswärts. Und dann kann man zu Hause das Ding vielleicht eintüten. Ich würde es mir wünschen, da gucke ich natürlich nur aus der HSV-Brille, 1,7 Millionen gibt es mehr, wenn Elversberg aufsteigt, an TV-Geldern für den HSV. Und die brauchen wir. Wir brauchen die Kohle. Rückt sie raus und dementsprechend wünsche ich mir Elversberg. Was ist jetzt besser, dieses Relegationsspiel oder die Champions League? Sagen wir es mal diplomatisch. Es ist natürlich die Champions League. Da kommen wir nicht drum herum, dass das natürlich ein ganz, ganz besonderes Spiel ist. Ich persönlich muss sagen, die Konstellation reizt mich nicht so sehr, einfach aus dem Grund, dass Paris dabei ist, auch wenn ich denen wahrscheinlich Unrecht tue, weil die dieses Jahr wirklich einen guten Mannschaftsfußball endlich mal spielen und Inter ja generell einfach eine gut trainierte und gut aufgestellte, eingestellte Mannschaft unter Inzaghi. Das wird schon richtig Spaß machen, wenn beide so losgelöst spielen werden, wie das vielleicht auch im Halbfinale bei Arsenal gegen Inter. Falsch, Inter hat gespielt gegen Real Madrid. Nein, jetzt rede ich auch schon wieder Quatsch. Es war Inter gegen Barcelona. Wenn es nur annähernd so spannend und fußballerisch hochklassig wird im Finale, dann ist das doch nochmal ein anderes Level als Elversberg gegen Heidenheim. Aber das soll die Leistung von Elversberg und Heidenheim nicht schmälern, weil ein einziger Spieler aus den Kadern von Inter Mailand oder Paris ist so viel wert wie beide Mannschaften zusammen oder mindestens eine Mannschaft. Und da sieht man einfach schon das große Gefälle. Man muss wirklich sagen, Horst Steffen bei Elversberg, was der da rausholt, das ist übermenschlich. Und das Gleiche gilt natürlich eigentlich auch für Frank Schmidt auf Heidenheimer Seite. Die leisten beide sehr, sehr gute Arbeit mit den Mitteln, die sie da zur Verfügung haben. Und ich bleibe trotzdem dabei, die Champions League, das ist schon immer noch was Besonderes. Ich habe hier an der einen oder anderen Stelle immer mal gesagt, dass die Champions League mich seit Jahren schon weniger reizt, weil es einfach nur noch ein großer Zirkus ist. Dieses Jahr tatsächlich aber mal ein paar Überraschungen, unter anderem dann eben jetzt ein Finale mit Inter gegen PSG, was vor der Saison vermutlich niemand so getippt hätte. Von daher Champions League besser als Relegation, aber wir haben ja auch das Rückspiel noch nicht gesehen. Das muss man auch nochmal dazu sagen. Vielleicht erwartet uns im Rückspiel Elversberg zu Hause gegen Heidenheim ein 6-6. Elfmeterschießen mit 24 Schützen auf beiden Seiten. Dann muss ich meine Aussage natürlich revidieren.
Und so, um zwischen den Ligen zu bleiben und so ein bisschen zu gucken, was hat sich sonst noch so getan? Erstliga hat gegen Drittliga gespielt. Das Ganze im Rahmen des DFB-Pokals. Gestern Abend, wir nehmen jetzt am Sonntag auf, Samstag in Berlin, haben der VfB Stuttgart und Arminia Bielefeld gegeneinander gespielt und das Finale bestritten, was ja schon historisch ist, weil Bielefeld als Drittligist einfach nach Berlin gefahren ist. Es ist nicht so richtig Knorke losgegangen. Stuttgart hat früh hoch geführt. Es war lange 4-0. Die Arminia hat aber ganz, ganz tapfer mitgemacht und am Ende sogar noch zwei Buden gemacht, so ein bisschen sowas wie Spannung zurück ins Spiel befördert. Also ich habe es mir angeguckt, das, was die Fans beider Lager abgerissen haben, war komplett überragend. Auch hier, ich weiß, du hast mit mehreren Leuten geschaut, nimm uns doch gern mal mit und sag mal, was hast du da gesehen? Was fandst du gut, was fandst du schlecht?
Das DFB-Pokalfinale. Ich fand's ein schönes Finale, natürlich für Arminia Bielefeld, weil auch wenn dieses Finale am Ende 4-2 verloren gegangen ist, die Arminen können ja trotzdem feiern. Also die steigen auf und dann haben sie noch ein Pokalfinale gespielt, wo sie sich meiner Meinung nach sehr, sehr gut verkauft haben. Das waren am Ende drei eklatante individuelle Fehler, die zu diesen Toren geführt haben und Stuttgart ist halt dann, auch wenn sie es dieses Jahr weniger gezeigt haben als vorletztes Jahr letzte Saison, die sind dann einfach zu gut. Dann hast du da einfach eine viel zu krasse Qualität auf dem Platz, dass du dir das erlauben kannst. Die Ecke fand ich sinnbildlich. Arminia im Angriff, ein Ball wird geklärt und zwei Spieler sprechen sie nicht ab, hauen sich den Ball gegenseitig vor die Füße und auf einmal laufen Undav und Milo alleine auf den Platz, alleine auf den Platz, aber alleine aufs Tor zu und machen das eiskalt. Das kannst du dir gerade in so einem Finale nicht erlauben. Es ist für die Arminia ein ungewohntes Setting gewesen. Die haben jedes Spiel im Pokal bisher zu Hause gespielt und auf einmal sind da 75.000 im Olympiastadion, ganz Bielefeld auf den Beinen. Und ja, die Beine der Spieler sind dann vielleicht auch noch mal 1-2 Kilo schwerer gewesen und Nervosität war auf jeden Fall da und äußerte sich dann leider in so ein paar Fehlern. Aber trotzdem, spielerisch haben sie halt das gezeigt, was man erwartet hat, dass sie halt mitspielen wollen. Das wurde sehr, sehr bestraft, aber man sagt es immer so schön, lass die mal das 1-0 machen von Saren-Renwarsee, dann haben wir ein anderes Fußballspiel. Und es ist ja wirklich so. Dann kann Bielefeld deutlich tiefer stehen. Sie müssen nicht mehr so mitspielen, wie sie das sonst immer vorhaben. Dann können sie vielleicht auch mal ein bisschen rausnehmen. Es gibt ein bisschen mehr Zuversicht, ein bisschen mehr Selbstvertrauen. Und dann geht das am Ende wahrscheinlich nicht 4-2 aus, sondern dann wird es vielleicht deutlich knapper und länger spannend. Weil wenn man so ein Duell hat zwischen einem Bundesligisten und einem unterklassigen Verein, ist ja eigentlich das, was man sich auf jeden Fall nicht wünscht für so ein Finale, ist, dass es früh 2-3-0 steht. Genau das ist eingetreten. Und hinten raus wurde es dann nochmal spannend. Aber insgesamt habe ich da trotzdem einfach ein schönes Pokalfinale gesehen, weil auch die Stuttgarter, nach den Leistungen unter Hoeneß in den letzten Jahren, auch für die Bundesliga-Saison nicht so gut war, ey, die haben jetzt den DFB-Pokal gewonnen. Die haben jetzt einfach einen Titel. Das ist bei Stuttgart auch schon ganz schön lange her, dass sie mal einen Titel gewonnen haben. Jetzt ist es wieder soweit. Und das dann auch noch in so einer Saison, wo es eigentlich nicht mehr ganz so gut läuft und die damit jetzt auch noch das europäische Geschäft gesichert haben. Besser kann es eigentlich nicht laufen. Dementsprechend viel stand ja auch auf dem Spiel für den VfB. Und ich liebe den DFB-Pokal einfach. Ich mag das sehr, sehr gerne, wenn einfach zwei Anhängerschaften nach Berlin reisen, auch wenn ich dieses Stadion unsäglich scheiße finde. Ich würde mir wünschen, dass sowas einfach von mir aus rotierend, mal in München, mal in Dortmund, mal in Gelsenkirchen, also wirklich in diesen Fußballtempeln, die Deutschland ja hat, von mir aus auch das Volksparkstadion, dass es immer mal ein bisschen durchrotiert, würde ich persönlich ganz geil finden. Ja, es ist die Hauptstadt und ja, es ist ein altehrwürdiges Stadion, aber da kommt für mich einfach weniger Stimmung auf als in anderen Stadien. Durch diese riesen Tatanbahn, die Fans sind so weit weg vom Spielgeschehen, das gibt mir einfach nicht so dieses richtige Fußballgefühl, Fußballstadiongefühl, was ich bei anderen habe. Das heißt, von mir aus gerne rotieren, aber ansonsten, dieser Pokal ist einfach geil. Also was ist das für eine Geschichte? Bielefeld aufgestiegen in die zweite Liga, DFB-Pokalfinale gespielt, ordentlich nochmal Gelder reingescheffelt über die Spiele im DFB-Pokal und die Arminia ist wieder da. Schwarz-Weiß-Blau, Arminia und der HSV, freue ich mich natürlich ganz besonders, dass sie so eine schöne Pokalsaison gespielt haben. Auch wenn das am Ende nicht gut ausgeht, Woltemade nach dem Spiel im Interview auch gesagt, man kann nur gratulieren, was die gezeigt haben. Die haben einfach den deutschen Meister in einem Halbfinale rausgeworfen. Was musst du denn noch mehr sagen? Wie viel mehr Sensation braucht es? Ja, der Titel, das war einfach jetzt nochmal eine Nummer zu groß. Aber ich hatte großen Spaß an dem Spiel. Na, hatte ich ganz großen Spaß. Ich hatte Spaß. Es war gut, Arminia da zu sehen und die Fans, für die einfach ein unvergessliches Erlebnis in der Vereinshistorie von Arminia Bielefeld. Und ich freue mich auf die Arminia nächstes Jahr da, wo sie mindestens hingehören. Und das ist die zweite Liga. Die haben in der dritten Liga mit dem Verein, mit den Anhängern und der Tradition einfach nichts verloren. Die gehören Minimum in die zweite Liga. Da sind sie jetzt wieder und das hat mich sehr gefreut und ich freue mich auch, wenn die zweite Liga dann losgeht und ich mal wieder die Arminia sehen kann.
Frage 3 dreht sich eher um eine Personalie, die wir auch schon mal angedeutet hatten. Flo Wirtz ist ja wechselwillig. Mehr als das, aus den Gerüchten wurden ernstzunehmende Verhandlungen, zumindest mit einem Verein, nämlich Liverpool. Du erinnerst dich vielleicht, wir hatten im Kontext eines potenziellen Wechsels gesagt, Bayern, Real, Liverpool und City, das sind so diese 3-4 Vereine, von denen wir uns vorstellen können, dass da was passiert. Und auch kommentiert, dass wir Bayern gut und schlecht finden würden. Zum einen gut, weil Wirtz einfach der Bundesliga erhalten bliebe. Schlecht, weil der Meisterkampf dann noch einseitiger werden würde. Und dann aber auch befunden, wenn er denn ins Ausland wechselt, dann am liebsten zu Liverpool. Das wäre ein geiler Wechsel. Und das zeichnet sich jetzt tatsächlich ab. Was macht der Wechsel mit dir? Kommentier das gerne mal.
In erster Linie bin ich tatsächlich überrascht von dem Wechsel. Du hast es gerade schon gesagt, wir haben darüber gesprochen, was so unsere Favoriten für einen Wechsel von Wirtz sind. Und ich war ziemlich sicher, er geht entweder mit Alonso zu Real Madrid oder zu den Bayern. hätte mich beides gefreut, weil ich die Story rund um Alonso natürlich irgendwie cool finde und ein Spieler wie Florian Wirtz, einen so talentierten deutschen Spieler aus der Bundesliga, die ja so oft immer nur als Farmliga für sonst was gezählt wird, dass dann diese Liga solche absoluten Stars hervorbringt und Wirtz dann vielleicht bei Real eine Ära prägt, zusammen mit Vini Junior und Bellingham, das hätte ich mir auch gut vorstellen können. Bin aber eigentlich auch immer Fan, oder ich bin weniger Fan davon, Transfers nur von Trainern abhängig zu machen, weil ich glaube, Real Madrid, das ist nach wie vor ein ziemlicher Hot Seat. Und ja, Xabi Alonso hat ein absolutes Standing bei Real Madrid. Der ist verdienter Spieler weltweit und auch bei Real Madrid. Und jetzt da als Trainer wieder zurückzukehren, der hat einen Stein im Brett, anders als es vielleicht andere Trainer haben, die auch schon einen Namen haben, aber eben noch nicht bei Real Madrid im Umfeld waren. Das heißt, das könnte ich mir grundsätzlich schon erfolgreich vorstellen. Der Wechsel generell zu Liverpool hat mich überrascht. Ich finde ihn aber richtig, richtig gut. Aus dem Grund, dass Liverpool eigentlich medial überhaupt nicht in der Verlosung so richtig war. Und auf einmal, bub, steht eigentlich schon fest, die haben sich geeinigt. Bayern ordentlich auf die Pauke gehauen und richtig oft betont, wir wollen den haben. Wir träumen davon mit Musiala und Wirtz. Und wir wollen dies, wir wollen das. Und die großkotzigen, hochnäsigen Bayern da jetzt einfach mal leer ausgehen zu sehen, das bereitet mir eine persönlich sehr große Freude, weil ich habe letztens nochmal wieder einen Bericht über den Trikotsponsor von den Bayern Visit Rwanda gesehen und da ist mir einfach schon wieder nur schlecht geworden, was für Ausmaße der Kapitalismus und die Gier im Fußball genommen haben. Guckt euch das gerne mal an, findet ihr auf YouTube, ist glaube ich von ZDF, ARD oder so ein Bericht, was für Machenschaften dahinter stecken und dass die Bayern nach Katar Airways jetzt so einen Trikotsponsor haben, das zeigt mir einfach nur, dass sie nichts dazugelernt haben und dass ihnen das mehr oder weniger auch moralisch alles scheißegal ist, solange sie konkurrenzfähig auf dem internationalen Parkett sind. Und das finde ich ehrlich gesagt einfach dem FC Bayern unwürdig und peinlich. Das ist einer der größten und bedeutendsten Fußballvereine der Welt. Und das kann man auch nicht abstreiten. Die Bayern sind ein wichtiger Verein. Aber dass sowas dann einfach nur wegen ein paar Millionen Euro mehr oder weniger solche Deals eingegangen werden, finde ich einfach nur peinlich und unangenehm. Dementsprechend fand ich es ganz cool, dass Wirtz sich jetzt einfach sagt, ganz ehrlich, Bundesliga, da kann ich auch immer noch mal zurückkehren. Weil das ist für mich tatsächlich auch ein sehr realistisches Szenario, jetzt zu sagen, ich versuche es jetzt erstmal im Ausland. Ich bin 22 Jahre alt, wie alt es wird, ich google das mal kurz, aber ich bin immer noch sehr, sehr jung und wenn ich in 3-4 Jahren zurück in die Heimat möchte, dann stehen mir doch immer noch alle Türen offen. Florian Wirtz ist im Mai gerade 22 Jahre alt geworden, lass ihn doch jetzt einen 5-Jahres-Vertrag bei Liverpool unterschreiben und dann gehst du mit 27 zurück in die Bundesliga als absoluter King of Kotelett, internationale Erfahrung, hast nochmal 1, 2, 3 große Turniere gespielt und im besten Fall Deutschland schon zum Titel geschossen, bei einer EM oder WM und dann geht es zurück in die Bundesliga, ist doch perfekt. Also wer weiß, vielleicht endet das aber auch so wie bei Toni Kroos, dass er sich im Ausland und bei einem anderen Topclub so wohl fühlt, dass er gar nicht mehr zurück in die Bundesliga kommt. Das würde ich schade finden. Ich mag das grundsätzlich sehr gerne, wenn wir solche guten Spieler auch in der Bundesliga halten können, auch wenn es natürlich die Konkurrenz nicht unbedingt größer gemacht hätte für die Bayern, wenn Wirtz dann auch noch zu den Bayern wechselt, weil da muss ich auch wieder aus der eigenen Perspektive denken und mir überlegen, was halte ich denn davon, wenn Wirtz, Musiala und Olise gegen den HSV aufspielen, dann halte ich da erstmal gar nichts von und möchte das nicht. Und deswegen finde ich es auch aus der Perspektive ganz gut, weil dieses Dreigestirn und davor Harry Kane, da hast du von einem Tag auf den anderen eine der besten Offensiven der Welt geschaffen, wo du dich vor niemanden verstecken musst. Und nee, die Bayern sind jetzt schon wieder Meister. Es hat genau ein Jahr gehalten, dass sie nicht Meister geworden sind. Ich wünsche mir mehr Spannung und mehr Abwechslung in der Bundesliga. Das ist in weite Ferne gerückt, einfach aufgrund der Finanzierung und der Gelder, die fließen im internationalen Geschäft. Deswegen, nee, das ist schon gut. Ich finde das schon gut. Wird's bei Liverpool, habe ich Bock drauf. Liverpool ist zurück zu Adidas gegangen und die haben einfach solche neuen absoluten Banger-Trikots jetzt rausgebracht. Oder man konnte schon das irgendwo geleakt oder ich weiß nicht, ob sie es offiziell vorgestellt haben. Guckt euch die an. Also Liverpool und Adidas, dieses Rot-Weiß in Schlicht und dann haben die, glaube ich, auch noch ein grünes Trikot. Wieder dieses Klassische, was man auch kennt von früher mit Carlsberg. Liverpool, das ist, glaube ich, dann das Auswärtstrikot 25, 26. Ich google das hier nochmal kurz. Aber ich glaube, das sieht schon wieder so killer aus. Ja, ich habe hier das Bild. Halleluja. Guckt euch das grüne Trikot an von Liverpool für nächstes Jahr. Und das ist jetzt eigentlich schon ein All-Time-Classic. In 20 Jahren ist das ein Retro-Shirt und alle Leute werden sich die Finger lecken, um dieses Trikot zu erwerben, wenn sie es jetzt nicht getan haben. Und auch das Rote mit Weiß, mit Adidas, da habe ich direkt Fernando Torres, sehe ich da direkt vor mir. Ganz toll. Und in so einem Trikot, Florian Wirtz, kann ich mir gut vorstellen, das macht was her, wie die Leute Ü70 sagen würden. Das ist fesch. Und dementsprechend guter Wechsel, ordentlich Geld für Leverkusen. Das wird nochmal spannend, was die investieren und wie die es reinvestieren, dieses Geld, um eine schlagfertige Truppe auf den Platz zu stellen. Da wird sicherlich noch einiges in Bewegung gesetzt. Tah ist auch schon weg. Irgendwas müssen sie holen, wa?
Und dann muss man ja schon fast sagen, um so ein bisschen Richtung HSV zu schielen. Ich habe jetzt extra keine FC-Fragen mitgebracht. Was willst du damit? Hast ja die letzten schon kaum richtig beantwortet. Nach dem Aufstieg ist vor der Transferperiode. Ich würde super gerne wissen, was bei euch aktuell die heißen HSV-Gerüchte sind. Ich befasse mich fast ausschließlich in der Tiefe mit denen vom FC und habe aber neulich, als wir geschrieben haben, festgestellt, dass es durchaus Überschneidungen gibt, was bestimmte Spieler angeht, was ja auch naheliegend ist. Wir sind beides Aufsteiger, haben wahrscheinlich ein ähnliches Budget zur Verfügung und ähnliche Baustellen im Kader. Also hau mal raus, was hörst du so, was ist auf dem Flur los und was sind auch ernstzunehmende Themen?
Ja, beim HSV gibt es natürlich auch schon einige Gerüchte um Zu- und Abgänge. Gerade relativ frisch Gerüchte um einen Abgang von Ludovic Reis, was sehr schade wäre. Capitano, Vizekapitano hinter Schonlau hat ein Angebot und ist sich wohl schon einig mit Club Brügge. 3 Millionen Euro, das finde ich irgendwie für so einen Spieler wie Reis verdammt wenig. Ja, er hat nur noch ein Jahr Vertrag, aber es ist ja auch erstmal nur ein erstes Angebot. Ich hoffe, da wird noch ein bisschen was oben on top gepackt und es gibt vielleicht noch die eine oder andere Klausel, Weiterverkaufsklausel, Erfolgsprämien, was auch immer. Aber 3 Millionen für so einen Spieler finde ich sehr dünn. Da wird es sehr, sehr schwer werden, für das Geld adäquaten Ersatz zu bekommen. Davy Selke ist vertragslos ab dem 1.7. durch das Herausnehmen der Verlängerungsklausel ab einer Anzahl gewisser Spiele. Da kann sich noch was tun, da werden die Gespräche aufgenommen. Schonlau wird nicht mehr so eine große Rolle spielen, da könnte ich mir vorstellen, dass der sich was Neues suchen wird. Und ja, es gibt das ein oder andere Gerücht. Und zwar, das wäre natürlich ein absoluter Traumdeal, Luka Vucevic, der kleine Bruder von Mario Vucevic, zu Tottenham gewechselt, dieses Jahr an Saint-Gilloise ausgeliehen. Nee, falsch, Westerlo. Die haben so ein ähnliches Logo. KFC Westerlo in die belgische Liga ausgeliehen, hat da einige Spiele gemacht. Und ja, der steht auf dem Zettel des Hamburger SV, weil Tottenham, sein Verein, wo er tätig ist und unter Vertrag ist, da muss man wirklich sagen, die haben sehr, sehr viele gestandene Innenverteidiger. Und ich weiß nicht, ob ein Luka Vucevic sich da direkt durchsetzen wird mit 18 Jahren. Das würde ich sehr, sehr spannend finden. Ist natürlich auch eine tolle Geschichte, die man da hätte. Da wird man natürlich nicht über einen Kauf oder eine Kaufoption, da brauchen wir gar nicht drüber sprechen. Die haben den geholt für, Gott, da muss ich mal gucken, aber ich glaube, der hat schon ein paar Millionen gekostet. 11 Millionen hat der gekostet mit 18 Jahren. 1,93 Meter großer Innenverteidiger. Das ist natürlich genau das Format, was ich da sehen will. Aber da wird es maximal vielleicht eine 2-jährige Leihe geben ohne Kaufoption oder 1-jährige Leihe ohne Kaufoption. Ich glaube nicht, dass es da eine realistische Summe gibt, die wir in eine Option reinschreiben könnten, sodass es auch irgendwie Sinn ergeben würde. Das wäre aber ein schöner Transfer, auf den ich persönlich sehr, sehr Bock hätte. Ansonsten Jordan Torunariga, der ist ablösefrei, der war jetzt auch in Belgien tätig, den kennt man aus der Bundesliga. Leo Cienza von Heidenheim wird gehandelt. Und die ein oder andere Stürmerpersonalie dadurch, dass Selke jetzt eventuell wechselt. Ilias Anza von Paderborn, Nicolo Tresoldi steht auf dem Zettel. Schuto Maschino nach Abstieg von Kiel sicherlich auch erhältlich. Aber da gibt es nichts, was jetzt schon so ein richtig heißes Thema ist. Vor ein paar Wochen gab es schon das Gerücht mit Daniel Peretz, Torwart vom FC Bayern, Ersatzkeeper aktuell, dass man den vielleicht schon mal holt als Ersatz für Heuer Fernandes langfristig oder mittelfristig. Es ist noch nichts Heißes. Es ist noch nichts, wo man sagt, dass das jetzt kurz vor Unterschrift, leider nur in die andere Richtung, was Ludovic Reis angeht, der Abgang, er hat seinen Wechsel schon seinen Wechselwunsch hinterlegt bei Steffen Kunz und ja, ansonsten Abgänge, vielleicht geht Hatzi Kadunic, der ist nur ausgeliehen, Lukas Poreba ist vielleicht auch ein Wechselkandidat, aber alles noch nichts Heißes, dementsprechend kann ich da jetzt noch nichts verkünden. Ich kann aber sagen, was ich mir wünsche, und das ist unter anderem Luka Vucevic. Das wäre richtig cool und auch so einen ablösefreien Transfer für die Innenverteidigung Jordan Torunariga, das würde ich durchaus gerne sehen, weil ablösefreie Transfers immer erstmal weniger Risiko haben. Und was eindeutig ist für den HSV aus meiner Perspektive, wir brauchen ganz, ganz dringend Spieler mit Bundesliga-Erfahrung. Davon haben wir aktuell noch nicht so sonderlich viele im Kader. Das möchte ich natürlich sehen. Und ich möchte weniger sehen, dass wir jetzt, auch wenn ich diesen Weg bei Fußballmanager natürlich immer verfolge, Talente holen. Ich möchte auch ein paar gestandene und erfahrene Spieler sehen, die uns den Klassenerhalt möglichst wahrscheinlich machen. Aber ich kann dir jetzt noch nichts ganz Heißes an Transfergerüchten und Zielen des Hamburger Sportvereins verkünden. Und FC-Fragen bin ich froh, dass du sie nicht mitgebracht hast, weil ja, was soll ich damit, Lukas?
Und dann, um thematisch beim HSV zu bleiben, neue Saison bedeutet auch immer, dass eins unserer Lieblingsthemen bespielt wird, und das ist das Thema Trikot. Ich bin heiß drauf, wie Frittenfett zu erfahren, wie unser neues Trikot bzw. die Trikots aussehen werden, und würde dich bitten, mal so ein bisschen Wünsch dir was zu spielen und zu sagen, was deiner persönlichen Meinung nach unbedingt beim neuen Trikot vom HSV berücksichtigt werden sollte. Also irgendwelche Symbole, Figuren, Style-Elemente, kannst du ernst nehmen oder auch einen Jux draus machen aus der Frage, aber das, da würde mich interessieren, was in deinem Kopf so abgeht.
Das Trikot, ja, der HSV ist ja bekannt für sehr, sehr schöne Trikots und auch noch einen prestigeträchtigen Ausrüster zu haben. Adidas hat sich irgendwann mal sehr weit zurückgezogen und wollte nur noch die ganz großen Vereine machen. Ja, und das ist in Deutschland natürlich dann nur noch der FC Bayern und der HSV gewesen. Warum das genau so war, das muss wahrscheinlich einfach wirklich nur an den Absatzzahlen liegen, weil sportlich hat der HSV das die letzten Jahre schon lange nicht mehr gerechtfertigt. Aber ich bin sehr froh um diese langfristige Zusammenarbeit mit Adidas, weil Adidas immer aus meiner Perspektive schöne, eher schlichtere Trikots macht. Das von der vergangenen Saison jetzt fand ich tatsächlich nicht so schön. Das habe ich mir auch nicht geholt. Da fand ich das Ausweichtrikot immerhin interessant, dieses Rot-Blaue war das, ja. Für dieses Jahr würde ich mir wünschen, dass man wieder ein bisschen schlichter bleibt. Ich bin immer sehr, sehr großer Fan von den Auswärtstrikots vom HSV, vor allem, wenn es überwiegend blau und schwarz ist. Da habe ich ein paar im Schrank, die sind wirklich schön. Und das eins der schönsten Trikots, ich muss das kurz nebenbei wieder googeln, da sehe ich immer im Laden Petritsch drin, in einem blau-schwarzen Trikot vom HSV, wo die Seiten so blau-schwarz getrennt. Oh Gott, ja, ich sehe dieses Trikot. Halleluja, was für ein Shirt. Da sind die Ärmel und das in der Mitte des Trikots, also der Körper, sind jeweils blau und schwarz und dann gegenüber voneinander. Das heißt, blau und schwarz sind am Körper nebeneinander, und dann ist auf der Seite der blauen Seite ist der Ärmel schwarz und auf der schwarzen Seite der Ärmel blau. Googelt mal dieses Shirt, das ist aus der Saison 2009-2010. Das ist für mich eins der schönsten HSV-Trikots ever. Und wenn das wieder in diese Richtung geht, Premium. Absoluter Premium-Content, den ich mir da wünsche. Und der HSV hat insgesamt aber in den letzten Jahren, gerade bei den Heimtrikots, da sind wir auch an die Vorgabe gebunden, dass nur die Farben schwarz, weiß, blau auch verwendet werden dürfen. Es müssen rote Hosen dazu angezogen werden und blaue Stutzen. Dementsprechend ist man bei den Heimtrikots nicht so ganz wild unterwegs, weil das natürlich immer im Verbund mit den Hosen- und Stutzenfarben auch ganz gut aussehen muss. Da hat man mal auch ein bisschen was gewagt, sodass es dann nicht so richtig gut zusammenpasst. Ich bin immer eher Fan davon, wenn man da ein bisschen schlichter bleibt, sodass es auch insgesamt getragen gut aussieht. Weil, machen wir uns jetzt vor, bei irgendwelchen Models, die nur dieses Trikot anhaben, da kann das noch so geil aussehen. Wenn es mit Hose und Stutzen dann im Gesamtbild nicht geil aussieht, finde ich es auch nicht gut. Weil, wie gucke ich mir das Trikot an, wenn die auf dem Platz stehen, im Stadion oder ich vorm Fernseher? Und dann möchte ich das in einem guten Gesamtoutfit, brauche ich das. Dementsprechend eher schlicht, aber mein absoluter Wunsch wäre eine Neuauflage oder ein Trikot, das in die Richtung geht von dem Auswärtstrikot HSV 2009-2010. Jesus Maria, sag ich dir. Da habe ich hier gerade ein Bild noch mit Spielern wie Matthijssen, David Jarolim und Ceroberto hat in dem Trikot gespielt. Guerrero, Junge, ich gucke noch mal kurz den Kader 2009-2010 an vom HSV, weil ich glaube, das war mit einer der besten Kader. Diese ein, zwei Jahre mit Ceroberto, da haben wir auch international gespielt. Wenn mich nicht alles täuscht. Ich glaube, da hatten wir ein paar richtig geile Kicker. Da hatten wir Frank Rost noch im Tor. Wir hatten Marcel Jansen, Guy Demel, Dennis Aogo, Jarolim, Ceroberto Trochowski, Elgero Elia und Jonathan Pitreuper auf den Außen. Junge, das ist aber Speed auf 99. Maxi Beister, Markus Berg. Ja, gut. Aber guck dir mal, hör dir mal nur bitte den Sturm an. Petric, Guerrero, Van Nistelrooy und Erik Maxim Choupo-Moting mit 21. Ja, da war der noch weit entfernt von seiner Prime in den letzten Jahren bei Bayern, wo der einmal kurz in einer Saison alles zerschossen hat. Aber Junge, hatten wir Spieler im Kader. Alleine die Tatsache, dass du Petric, Guerrero und Van Nistelrooy da rumlaufen hast. Ach Gott, ich bin so froh, dass der HSV wieder in der Bundesliga ist und wir jetzt wieder die Möglichkeiten haben, eventuell auch solche Spieler in diesen Sphären in 2-3 Jahren wieder zu verpflichten, wenn man sich etabliert hat, wenn man das konnte. Hinten drin Jerome Boateng und Matthijssen. Das war eine richtig starke Saison. Ich guck mal kurz, auf welchem Platz wir da gelandet sind. 2-9, 2-10, wo spuckt er mir hier die Tabelle aus? Muss ich auch googeln, Mann, transfermarkt.de. Bundesliga 2-9, 2-10, wo ist der HSV dort gelandet? Platz 5, habe ich richtig in Erinnerung gehabt, ins internationale Geschäft mit 61 Punkten. Also wirklich eine sehr respektable Saison. Gar nicht so den Hurra-Fußball, nur 49 Tore in 34 Spielen, aber insgesamt Platz 4 vor Dortmund, vor Schalke, vor Leverkusen, vor Bremen. Das waren damals noch die größeren Player. Das war das Meisterschaftsjahr von Wolfsburg, also insgesamt eher eine schwächere Bundesliga-Saison. Die sind mit 69 Punkten Meister geworden hinter Bayern, Stuttgart, Hertha. Wie bitte? Das ist auch schon ein bisschen länger her. Aber ich verliere mich hier in Ausschweifung. 2-9, 2-10, Hamburger SV, Auswärtstrikot, blau, schwarz, das ist mein Wunsch.
Und dann haben wir last but not least zwei Themen, zwei Fragen, die mich umtreiben, die sich eher auf die internationale Ebene bewegen. Das eine ist, Neapel war ein komplettes Licht am Meer, weil der SSC die Nummer gezogen hat und tatsächlich den Scudetto gewonnen hat. Ich finde, das waren richtig krasse Bilder, habe ich Gänsehaut bekommen. Die ganze Stadt war hell erleuchtet, Feuerwerk ohne Ende. So habe ich das noch nicht gesehen und wenn dann wahrscheinlich am ehesten irgendwo in Lateinamerika, wenn da irgendwo in Argentinien oder Brasilien oder so krasser Kram abgeht. Aber das war echt, echt heftig. Und mich würde einfach interessieren, wie du den Titel einordnest, was du glaubst, welche Rolle Neapel auch kommende Saison in der Champions League spielt. Denn meiner Meinung nach muss man den Titel jetzt schon fast höher anrechnen als den letzten. Einfach auch, weil der Kader sich verändert hat, weil nach dem letzten Titelgewinn, wo die Truppe ja schon enorm krass mit Osimhen natürlich vorneweg unterwegs war, sich gefangen hat und jetzt nochmal innerhalb von 5 Jahren den zweiten Titel einfährt. Ordne das doch gerne mal ein.
Bella, Bella, Napoli. Ja, die Bilder, das ist ein absoluter Traum. Ich glaube, es gibt wenig Städte weltweit, die fußballverrückter sind, als es Neapel ist. Also das zu sehen, was da um den Abpfiff abgegangen ist, rund ums Stadion. Ich habe da ein paar Luftbilder gesehen, wo einfach in der kompletten Stadt Raketen gezündet wurden. Es ist unglaublich. Also ich dachte schon, in Hamburg war viel los nach dem Aufstieg. Pustekuchen. Also ich glaube, diese ganze Stadt, die atmet den, die SSC Neapel, und das zu sehen, da geht mir das Herz auf. Unfassbar krasse Leistung. Jetzt habe ich aber gehört, weil du mich ja danach gefragt hast, was für eine Rolle spielt Neapel nächstes Jahr in der Champions League. Ich habe jetzt schon gelesen, dass Conte eventuell aufhört nach dem Titel mit Neapel, und dass Allegri wohl schon in den Startlöchern steht. Das würde ich sehr, sehr komisch finden und sehr schade auch, wenn man dieses Meisterteam jetzt loslöst von seinem Trainer. Aber ich würde den Meistertitel auch noch mal höher hängen als den anderen. Also Kvaratskhelia jetzt noch mal gewechselt, Osimhen nicht mehr da. Das heißt, du hast da eigentlich ein Team gar nicht mehr so gespickt mit irgendwelchen Stars. Ja, du hast hinten noch Alessandro Bongiorno, der eine gute Rolle spielt. Aber niemand hätte doch gedacht, dass du mit einem Spieler wie McTominay auf einmal den Scudetto holst, weil der auf einmal die Lichter ausschießt und MVP der Liga wird. Also einfach richtig, richtig clevere Deals gemacht, wenn man jetzt einfach mal guckt, wen die geholt haben vor der Saison. Ich glaube, Lukaku haben sie auch geholt. Die haben Bongiorno geholt, McTominay, Lukaku, David Neres von Benfica, Billy Gilmore von Brighton. Das sind so die Spieler, und da ist ja jetzt kein Spieler bei, wo du sagst, ja, Weltstar. Ist ein Weltstar, damit werden die auf jeden Fall italienischer Meister. Das heißt, einfach richtig clevere Deals eingetütet, und ganz großen Anteil hat Antonio Conte. Der ist einfach ein Baba. Was willst du sagen? Also er ist einfach so guter Trainer. Überall, wo der hingegangen ist, hat der Erfolg. Der ist Meister in England geworden. Der ist Meister in Italien geworden mit unterschiedlichen Vereinen. Mittlerweile, ich glaube, 5-mal mit Juve, Inter und mit Neapel mittlerweile Meister geworden. Ja, was willst du dem noch erzählen? Ne? Das Scudetto kann der. Und würde ich natürlich schön finden, wenn der da auch weitermacht und die nächstes Jahr vielleicht noch eine große Rolle spielen können, dann auch in der Champions League. Ja, aber wahnsinnige Bilder, finde ich richtig, richtig gut. Und in Italien tatsächlich der Meisterschaftskampf doch durchaus spannend. Seitdem Juventus die Vorherrschaft nicht mehr hat und jedes Jahr Serienmeister wird, wechselt das dann doch häufiger mal durch. Ich gucke nochmal kurz, bevor ich jetzt irgendwie Quatsch erzähle, aber italienische Meisterschaft. Ich glaube, das rotiert da häufiger mal zwischen Inter, dann jetzt Neapel. Das ist ja der zweite Titel in den letzten 5 Jahren auch. Und die haben halt keinen Serienmeister. Inter, Neapel, AC Mailand, Inter, Juventus. Die haben in den letzten 1, 2, 3, 4, 5 Jahren 4 verschiedene Titelträger, und das ist ja wohl einfach nur toll.
Und dann zu guter Letzt die Frage, die du kurz und knackig beantworten kannst oder ausführlich. Die Club-WM steht ja ins Haus. Wir wissen es alle. Und mich würden interessieren, welche 2 Gefühle du für mich übrig hast, wenn du das hörst.
Ja, das kann ich wirklich kurz und knackig halten. Ich sage an dieser Stelle, fick die Club-WM. Es wird einfach nur einen noch größeren Graben zwischen den eh schon Top-Vereinen und allen anderen schaufeln. Man kann bis zu 100 Millionen gewinnen, wenn man die Club-WM gewinnt. Und ja, wenn etwas nötig ist bei den Top-Clubs im Vergleich zu allen anderen Vereinen, dann ist es noch mehr Geld, damit sie sich noch mehr bessere Spieler leisten können und wir dann zukünftig manchmal schon Meisterschaften vielleicht am 26. Spieltag haben anstatt am 30. Es ist wirklich einfach eine reine Farce. Am Ende sind die Partien durchaus reizvoll. Das möchte ich nicht abstreiten. Aber wir können nicht einfach immer mehr Mittel schaffen, um die eh schon gut situierten Vereine noch reicher zu machen. Wir müssen den Spieß umdrehen. Wir müssen TV-Gelder fairer verteilen, weniger nach Leistung, mehr nach Fairness. Ich würde so weit gehen, 50% der TV-Gelder von mir aus so aufteilen, dass es an alle gleich anteilig geht. und dann drehen wir den Spieß um und der Letzte bekommt mehr als der Erste. Und ja, dann kommen wieder die Leute aus ihren Löchern gekrochen, die heißen Rummenigge, Hoeneß und Watzke und wie sie alle heißen, dann sind wir international nicht mehr konkurrenzfähig. Es könnte mir egaler nicht sein. Die Top-Clubs sollen sich einfach mal kurz raffen und überlegen, was diesen ganzen Bums eigentlich finanziert. Und das ist ja auch die Champions League, aber ohne Bundesliga, ohne Tagesgeschäft, ohne deine Fans, die 17 Spiele, die deine Bude ausverkaufen, ohne all das gibt es auch keine Champions League, dann gibt es keine Club-WM, dann gibt es keine Ticketverkäufe und dann gibt es auch keine Trikotverkäufe und alles, was dazugehört. Und deswegen könnte es mir egaler nicht sein, ob Dortmund, Bayern und andere deutsche Bundesligisten die nächsten 50 Jahre keinen einzigen internationalen Titel holen auf Champions-League-Ebene, vielleicht nur eine Conference-League, vielleicht nur eine Euro-League, dann ist es das eben und dann bleibt es eben dabei. Wir brauchen wieder mehr Konkurrenzfähigkeit in der Bundesliga. Die Durchlässigkeit der Liga wird immer schlimmer. Die Absteiger stehen eigentlich immer schon fast vorm ersten Spieltag fest und es sind mindestens 1 bis 2 Aufsteiger, die direkt wieder runtergehen, weil es einfach immer schwieriger wird und das Gefälle größer ist. Deswegen die Club-WM. Ich kann nicht sagen, ob ich mir nicht vielleicht die ein oder andere Partie angucken werde und Teil des Problems als Konsument bin, aber wir müssen weg davon kommen. Das funktioniert irgendwann nicht mehr. Irgendwann wird es implodieren, die Schraube wird immer fester und irgendwann nach fest kommt ab, sagen wir immer so schön im Handwerker-Slang. Und so weit sind wir, glaube ich, nicht mehr davon entfernt. Also das ist, was willst du machen? Lass die Bayern jetzt nochmal die Club-WM gewinnen, wie auch immer, keine Ahnung, sie gehen jetzt einfach davon aus, sie schaffen es, dann haben die einfach nochmal 100 Millionen eingenommen. Durch die Champions League eh schon viel, viel mehr Geld jahrelang eingenommen als alle anderen und dann kriegst du da einfach nochmal 100 Millionen. Nee, Leute, das ist es nicht. Ich wollte mich kurz und knapp halten, geklappt, weil ich mich einfach über sowas tierisch aufrege. Aber Leute, das war's mit der Folge Couch Capitanus, die da die Nummer 75 ist. Wir machen eine kleine, aber feine, vielleicht auch eher eine ausgedehnte Sommerpause, aber zur Bundesliga spätestens sind wir wieder da. Wir machen uns ein paar Gedanken, wie wir hier weitermachen wollen. Wir wollen auf jeden Fall weitermachen. Falls euch schon das Herz in die Hose gerutscht ist, wir haben auf jeden Fall Bock, uns weiter regelmäßig über Fußball zu unterhalten und uns die Zeit dafür einzuräumen. Das wird mal besser, mal schlechter klappen, weshalb wir das ein bisschen dezentralisieren wollen und weniger tagesabhängig, weniger Fokus auf dem Tagesgeschäft, Bundesliga, Champions League etc. pp. Ihr wisst doch Bescheid. Aber wir wollen uns weiter Themen vornehmen, die wir besprechen. Da haben wir Bock drauf. Wir sind fußballverrückt. Wir sind Couch-Capitanos. Ich meine, wir müssen über Fußball sprechen. Das atmen wir. Und deswegen wollen wir hier weitermachen. Für heute erstmal Schluss. Habt ein paar schöne Sommermonate. Lasst es euch gut gehen. Nur der HSV, auch ein bisschen der FC, aber in erster Linie wirklich absolut, muss man auch mal sagen, nur der HSV. Zurück in der Bundesliga. Leute, macht eine Kerze an. Das ist ein schönes Ding. Alle wollen es doch. Alle wollen doch den HSV in der Bundesliga sehen, wie er wieder zu glorreichen Zeiten zurückkommt. Vielleicht auch nicht. Vielleicht steigen wir auch einfach mit wehenden Fahnen direkt wieder ab. Wer weiß das schon. Also, macht es gut. Tschüss. Auf Wiedersehen.